Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Couch FM.
Couch FM. Ihr hört Couch FM.
Haben wir eigentlich auch schon einen Jingle?
Couch FM.
Radio bei Alex.
Couch FM. Zurücklehnen und zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei der allerersten Sendung Couch FM in diesem Wintersemester, das Berliner Campusradio bei Alex auf 88.4. Ich bin Nathalie und ich begleite euch heute durch die Sendung. Die langen, langen Ferien sind nun endlich vorbei und alle Leute sind wieder in Berlin. Eine gute Sache hat es allerdings, denn Couch FM ist ab sofort jeden Freitag für euch ab 17 Uhr auf Sendung mit neuen Beiträgen, Interviews und natürlich auch mit guter neuer Musik.
Und hier endet Couch FM. Weil das ist natürlich hier die Senderkette von Radio 1. Aber weil wir ja Radio lieben, lieben wir auch die Radios neben unseren Frequenzen. Das war Couch FM auf der Frequenz 88.4 und auch im Netz. Das Campusradio der Humboldt-Uni jetzt in den Regelbetrieb, in den freitäglichen Regelbetrieb, also jeden Freitag 17 Uhr hineingestartet. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle. Und es wird sicherlich den Moment geben, da werde ich mal spontan vorbeikommen und eine kleine Reportage machen. Aber heute erstmal zu folgenden Themen. Sie haben es ja schon in der Ankündigung gehört, auch über Twitter. Das WLAN-Netz in Berlin, das Public-Wi-Fi-Netz ist gestartet worden. Darüber wird hier einiges zu hören sein. Dann haben wir eine traurige Nachricht gehört in dieser Woche. Der berühmte Fernsehautor Wolfgang Menge ist verstorben. Sie hören hier ein Interview, das ich mit ihm vor 8 Jahren führen konnte, zu seinem 80. Geburtstag. Aber zuvor blicken wir akustisch in die Vereinigten Staaten von Amerika und das natürlich erstmal wie immer.
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und hier ist das Radio 1 Medienmagazin vom RBB und das hier kennen Sie möglicherweise. Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Warum erzähle ich Ihnen das? Nun gut, ich habe Ihnen gesagt, wir gucken jetzt in die Vereinigten Staaten von Amerika. Vor 4 Jahren wurde viel darüber berichtet, wie virtuos Barack Obama und sein Team Wahlkampf machen. Nicht nur, aber vor allem im Internet wurden viele Wähler gewonnen. Viele Menschen in den USA erstmals in ihrem Leben gaben Barack Obama ihre Stimme. Heute, 4 Jahre danach, haben die Republikaner allerdings aufgeholt. Und sie verschicken verstärkt im Internet Aufrufe nach Spenden, verschicken virale Videos oder bauen ihre Botschaften sogar in kleine Online-Spiele ein. Und ja, man kommt dann natürlich auch auf alte Ideen und versucht dann zu covern, was hier Billy Joel gesungen hat. Und bei den Republikanern klingt das dann so. Und Michael Mayer hat für uns schon mal den Text analysiert. Hallo Micha, worum geht's in diesen speziellen Liedchen? Du kommst ja gerade aus den USA.
Ja, das ist halt eine Verarschung, also eine Parodie halt auf diesen Billy Joel Song. Das muss man sich so comicartig vorstellen. Man kann sich's auch bei YouTube ansehen übrigens. Und man muss dazu wissen, dieses Video wurde jetzt nicht gemacht von den Republikanern selber, von den Wahlkämpfern, sondern von einem sogenannten Super PAC. Das sind ja diese Lobbygruppen, die dann einen bestimmten Kandidaten oder eine Partei unterstützen. In dem Fall ist es America Incorporated oder For America. Also wie gesagt, man kann das irgendwie im Netz auch gucken, aber das wurde halt 100.000-fach angeklickt und herumgeschickt. Also mit anderen Worten, war schon ziemlich erfolgreich, die Geschichte. Und ich habe mal gesprochen mit Vincent Harris, der ist Wahlkampfberater und der hat in diesem Jahr unter anderem die Präsidentschaftskampagne von Republikaner Newt Gingrich betreut. Und er meint, dass solche Online-Videos einen ziemlich guten, positiven Effekt haben.
The web can be used to reach supporters and undecided voters.
Im Internet kann man sowohl Unterstützer wie auch Unentschlossene erreichen. Webvideos, gerade auch unterhaltsame Videos, sind ein sehr überzeugender Weg, um die unabhängigen Wähler zu erreichen, gerade auch mit Elementen aus der Popkultur, dem Fernsehen. Und wenn man das mit einer politischen Botschaft verbindet, ist das sehr effektiv.
wie gesagt, das Billy Joel Video war ja sehr erfolgreich, weil alle Leute es geklickt und angeschaut haben. Es gibt aber auch so Negativ-Campaigning, also dass man den Gegenkandidaten runtermacht, also das noch stärker zuspitzt und stärker draufhaut. Und diese Spots sind ja witzig und auch ein bisschen dröge meistens. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, das ist ein Spot aus dem Obama-Lager und da geht es darum, dass eine Mutter ihre Sorgen ausdrückt, wenn Mitt Romney die Zuschüsse für Schule und Bildung kürzt.
I do the laundry, I pay the bills, I make sure my kids are fed and rested and healthy.
Moms like Christy would be stretched even more under Mitt Romney. To fund his tax cuts for millionaires, Romney could take away middle-class deductions for childcare, home mortgages and college tuition.
Dann kann ich mich schlecht in die Seele der amerikanischen Wähler hineinversetzen. Funktioniert das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man muss wissen, diese Negative-Ads, die haben total stark zugenommen. Es gibt eine Studie von der Washington State University, die haben das mal untersucht, die letzten 30 Jahre seit dem Wahlkampf von Reagan und Carter 1980. Und da kommt raus, dass wirklich ein Drittel mehr Negative-Ads, Negative-Campaigning stattfindet im Wahlkampf. Und ich habe mal gesprochen mit Travis Ridout, der ist Professor für Government und Public Policy an der Washington State University. Und ich habe ihn mal gefragt, wie das eigentlich ist, wenn so viel von diesen Negativ-Spots laufen, also ob das jetzt eigentlich funktioniert.
Es ist sicher so, dass man an einen Punkt kommt, an dem man nichts mehr erreicht. Man kann nur eine bestimmte Anzahl von Spots senden und verschicken und die Leute können sie nur eine gewisse Zeit lang ansehen, bevor sie ihre Wirkung verlieren. Das ist auch der Grund, warum ich denke, es ist wichtig, Wähler auf andere Weise anzusprechen, dadurch, dass man an ihre Tür klopft, direkte Kommunikation, alle möglichen Mittel.
Man muss vielleicht noch ergänzen, also in den USA ist ja so, da geht man nicht einfach irgendwie ins Wahllokal, sondern man muss sich ja registrieren als Wähler. Mit anderen Worten, die Wahlkampfstrategen, die wissen schon genau, okay, wo wohnst du, wann bist du geboren, deine E-Mail-Adresse haben sie, deine Telefonnummer. Also mit anderen Worten, die können halt irgendwie auch die Leute viel stärker, also persönlich ansprechen. Also die wissen einfach auch viel mehr über die Wähler und dadurch verändert sich der Wahlkampf natürlich auch so ein bisschen, was diese direkte Kommunikation angeht.
Das war ja in der DDR auch so. Da gab es ja einen Wahlhelfer, die an der Tür klingelten und fragten, warum man dann noch nicht wählen war. Das haben wir vor 4 Jahren hier auch.
Ein gewagter Vergleich.
Nein, schon. Die Methode ist ähnlich. Man mobilisiert Wähler auch durch direkte Kommunikation. Du hast es gesagt. Und wir haben vor 4 Jahren hier auch die Methoden erfahren, wie das gemacht wird. Teilweise auch tatsächlich, indem man Adressen vielleicht, ich weiß nicht, sich illegal beschaffte, das ist jetzt vielleicht zu weit gesagt, aber sehr stark recherchierte. Weil in Amerika reicht es ja, wenn du da mit einer Driver-License irgendwie rumfährst, um dich zu autorisieren. Und du musst ja normalerweise deinen Wohnort gar nicht so richtig angeben. Also du lebst ja da viel freier, aber das war dann schon ein sehr enges Raster, kann ich mich erinnern, wie dort Wahlkampfhelfer darauf aufmerksam machten, dass man doch jetzt zu wählen habe. Ziemlich aggressiv, das kann man da alles nachhören in den Medienmagazinen vor 4 Jahren. Gibt es denn jetzt, ich sag mal, also die E-Mail-Kommunikation hatten wir, die direkte Ansprache hatten wir, die Parodie- oder Negativ-Werbung. Gibt es denn irgendwas Neues?
Ja, also man muss halt wissen, wie vor 4 Jahren, da hat das Obama-Lager auch schon so mit Apps experimentiert. Die sind jetzt noch viel feiner geworden, also wirklich sehr ausgefeilt auf iPhone und iPad. Und es gibt halt auch, du hast ja in der Anmoderation gesagt, also schon Werbung online spielen. Also die sind da unheimlich hinterher. Und was auch spannend ist, die machen halt auch Werbung in Zusammenarbeit mit Google. Also jetzt, dass man jetzt in diesen Suchergebnissen wirbt, ist ja nur eine ganz klassische Geschichte. Aber es gibt auch noch was anderes. Und zwar, also die können quasi via Google, also das bietet Google halt an, dass man auf den Mobilgeräten quasi auch direkt angesprochen wird mit E-Mails, mit Videos, allen möglichen. Und ich habe das mal mir erklären lassen von Charles Grace, der ist bei Google sogenannter Head of Elections und Non-Profits und der erklärt, wie auch, dass es auch diese ganz neuen Werbeformen bei Google gibt.
Aber sag mal, was ist das? Head of was?
Head of Elections, ja, also es gibt halt eine eigene Seite bei Google, wie auch schon, die also auch nicht nur die US-Wahl begleiten, sondern irgendwie auch Wahlen in Brasilien, Mexiko und so weiter und die bündeln quasi alle Informationen, die es zum Wahlkampf irgendwie gibt und er ist jetzt quasi dafür zuständig, nicht nur für diese Seite, sondern irgendwie auch für diese ganzen Wahlkampfmaßnahmen, die Werbemaßnahmen und so weiter.
Wir haben in unserem Anzeigendienst AdWords einen Geo-Targeting-Dienst eingerichtet. Wie Sie vielleicht wissen, sind die US-Stimmbezirke in 200 Regionen aufgeteilt, teilweise sehr ungewöhnlich aufgeteilt. Das folgt nicht immer einer bestimmten Logik. Nun bieten wir den Wahlkämpfern die Möglichkeit, ihre Wähler dort direkt mobil anzusprechen, mit Spots, Anzeigen und E-Mails. Das wird immer öfter gemacht und ist sehr effektiv.
Also mit anderen Worten, man ist den Wählern wirklich sehr, sehr nah, auch auf den Mobilgeräten. Also man ist irgendwie auf allen möglichen Kanälen präsent. Und wie gesagt, also weil man sich ja registrieren muss als Wähler, ist man dann halt irgendwie auch, also kann man auch sehr viel persönlicher angesprochen werden von den Wahlkampfstrategen. Und das wird natürlich sehr, sehr stark gemacht in diesem Wahlkampf.
Ja, du hast noch einen O-Ton mit in deinem Koffer.
Genau, also den können wir uns erstmal anhören und zwar den können wir immer abfahren, den O-Ton.
I'm Mitt Romney and I approve this message.
I'm Barack Obama and I approve this message.
Genau, noch als kleiner Schlusskick, aber ich wollte noch einen kleinen TV-Tipp abgeben und zwar am Montag um 22.45 Uhr in der ARD, da läuft eine ziemlich spannende Dokumentation über den Wahlkampf in den USA, die zerrissenen Staaten von Amerika heißt es. Sehr, sehr spannend, da geht es halt vor allem um diese direkte Ansprache, wie da die Helfer rumziehen und so, aber das ist sehr, sehr interessant, weil es halt auf die Stimmung in den USA sehr gut beschreibt, wie zerrissen das Land einfach ist. Also wie gesagt, Montagabend 22.45 Uhr in der ARD.
Ja, und das war jetzt hier aktuell 18.19 Uhr. Michael Mayer, er berichtete über den Wahlkampf in den USA, der uns natürlich nicht jetzt damit entlassen hat. Es wird weitergekämpft und wir werden mal sehen, wie auch die deutschen Medien darüber berichten. Schönen Dank, Michael Mayer. We didn't start the fire, Billy Joel. Und hier ist das Radio 1 Medienmagazin noch immer und ich hatte Ihnen versprochen, dass wir jetzt etwas detaillierter, tiefengebohrt erfahren über das neue freie WLAN-Netz, was langsam aufgebaut wird, was in der Vermarktung sich Wi-Fi-Netz nennt. Das ist sozusagen der angloamerikanische Marketingbegriff für drahtloses Internet. Und ich habe gerade mal eben mal nachgeguckt, wann ich das letzte Mal darüber berichtet habe. Das war am 3. April 2010 mit der Überschrift Neuer Anlauf, freies WLAN in Berlin nicht tot, denn der Berliner Senat hatte zu diesem Zeitpunkt das Projekt eines freien Berliner WLAN-Netzes nicht mehr unterstützt, aber es gab immer noch die Initiative Freifunk, darüber haben wir damals berichtet, also da waren damals bereits auf 5 Kirchen große WLAN-Sendemasten und hunderte Privatnutzer gaben etwas von ihrem Internet anderen kostenlos ab. Das ist jetzt nun insofern wieder ein neuer Stand, weil hier ist jetzt nun ein kommerzieller Bewerber mit hineingekommen, den die Medienanstalt Berlin-Brandenburg gewinnen konnte, um sukzessive ein öffentliches, freies WLAN-Netz aufbauen zu helfen in der Region. Und hören wir aber erstmal die Position, die Sicht der Politik in persona Björn Bönings. Er ist Chef der Senatskanzlei und ich fragte, warum es aus der Sicht der Politik eben so lange gedauert habe.
Ja, ich denke zweierlei. Einmal gab es schon technische Probleme. Berlin ist eine Stadt mit vielen Häuserschluchten. Das heißt, man braucht Router, die entweder sehr hoch liegen oder sehr viele Router, weil sie eben nicht so weit strahlen können durch dicke Mauern. Und zum Zweiten musste in der Verwaltung erst für eine Kooperationskultur geworben werden, dass auf der einen Seite private Initiative, auf der anderen Seite ehrenamtliche Initiative für ein öffentliches WLAN unterstützt werden kann. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe an, diese Freundlichkeit gegenüber dem digitalen Berlin zu steigern.
Die letzte ablehnende Argumentation, die ich noch in Erinnerung habe, ist, dass die Ampelbesitzer in Berlin rebelliert haben, weil sie meinten, dann würden alle Ampeln plötzlich verrückt spielen. Ist das Problem gelöst?
Das ist richtig, dass die Ampelbetriebe das Problem hatten, dass da technische Probleme gesehen wurden. Das Problem ist gelöst. Es hat Pilotphasen gegeben und deswegen ist das in Ordnung. Aber die neueren Projekte gehen auch gar nicht mehr davon aus, auf Lampen oder Ampeln Router zu setzen, sondern wie jetzt Kabel Deutschland auf ihre Verteilnetze oder eben auf Hausdächer, wo auch Strom liegt. Insofern, wir sind einen Schritt weiter.
Was versprechen Sie sich persönlich als jemand, der sozusagen in der Regierungsverantwortung in Berlin ist von diesem Projekt, außer dass Sie möglicherweise auch gerne WLAN nutzen unterwegs? Aber das kann man ja teilweise ja auch mit UMTS und LTE sehr gut, ne?
Es zeigt erstmal, dass Berlin eine digitale Stadt ist und wir durch die vielen Projekte, die da sind, eine gute Ausstrahlung auch nach außen haben dafür, dass wir so etwas hier in diesem Riesenzentrum möglich machen. Und zum Zweiten ist es attraktiv für Touristinnen und Touristen. Sie können sich hier in der Stadt bewegen, im Internet Hotspots suchen und Museen besichtigen, die Öffnungszeiten nachfragen. Und das ist schon ein wirklicher toller Wink. Und ich weiß auch von den Touristenwerbern, dass sie da international dafür auch werben werden.
Die Firma, die das jetzt nun sozusagen betreut, technisch und auch mit Geld, heißt ja weder WLAN noch Wi-Fi Deutschland, sondern Kabel Deutschland. Daher stelle ich meine Frage an Dr. Adrian von Hammerstein. Er ist nämlich Vorstandsvorsitzender von Kabel Deutschland. Warum man sich denn überhaupt in solch einem Segment engagiere?
Zwei Gründe. Erstens, die mobile Datennutzung explodiert. Das ist heute schon ein 8-Milliarden-Markt in der Bundesrepublik. Und die Datennutzung wird in den nächsten 3 Jahren sich voraussichtlich verfünffachen. Das heißt, wir reden hier über einen wirklichen Wachstumsmarkt. Und auf der anderen Seite haben wir mit unserer Festnetzinfrastruktur ideale Voraussetzungen, um mit Ergänzung durch Wi-Fi einen guten Beitrag in der mobilen Datennutzung zu bieten.
Denn eben, also WLAN braucht ja auch das Kabel im Hintergrund. Ganz luftleer funktioniert auch WLAN nicht. Wie haben Sie sich für dieses Berliner Projekt gerade engagiert? Was ist Ihre Motivation, das hier in der Bundeshauptstadt zu machen?
Zunächst mal sind wir in Berlin sehr gut vertreten mit über 1 Million Kunden, mit fast 200.000 Internet- und Telefoniekunden. Zum Zweiten ist Berlin ein gutes Umfeld für Pilotprojekten. Es gibt viele junge Leute, es gibt viele Leute, die Technik- und kommunikationsaffin sind. Deshalb sind wir hier gerne hergekommen und die MABB war ein sehr guter Partner für das Projekt.
Aber ganz ohne Geld schafft man es nicht. Wie viel mussten Sie erstmal in die Hand nehmen, damit man 30 Minuten gratis anbieten kann?
Wir investieren Größenordnung 2 Millionen Euro in das Projekt.
Was haben Sie davon?
Wir gehen davon aus, dass wir viel Erfahrung sammeln werden, sowohl technischer Art als auch was das Nutzungsverhalten und die Akzeptanz bei den Kunden und Nutzern angeht. Und wir wollen auch mit Geschäftsmodellen experimentieren.
Das heißt ganz konkret, also nach 30 Minuten, die ja vielleicht ausreichen, wenn man so als Tourist durch Berlin läuft, an 44 momentan noch Hotspots vorbei, könnte man noch denken, diejenigen sagen dann, das reicht mir und dann steige ich um auf meinen UMTS oder LTE-Anbieter und sie sind dann außen vor, haben unwahrscheinlich investiert und haben zwar Erfahrung, aber keinen Profit gemacht. Was ist dann?
Ich denke, es wird auch ausreichend Nutzer geben, die mehr als 30 Minuten brauchen oder möchten. Und denen werden wir dann Angebote machen.
Wie lange machen Sie jetzt Erfahrungen? Also Pilotprojekt heißt ja, das ist so eine Testübergangsphase. Aber wann wollen Sie richtig fest installiert damit reingehen in den Markt?
Nun, gestartet sind wir ja gestern und haben im ersten Tag schon bei den 44 Hotspots 1000 Logins verzeichnet. Das heißt, Kundeninteresse ist da. Wir werden sukzessive jetzt auch mit Indoor-Spots starten, weitere Outdoor-Spots machen und im Rahmen der Erfahrung, die wir da machen, entscheiden, in welcher Geschwindigkeit wir weitergehen.
Auch wenn es möglicherweise dazu kommt, dass Ihr Unternehmen verkauft wird? Also man hört so Meldungen, dass Liberty Media sich interessiert. Können Sie das bestätigen?
Für Liberty Media kann ich nicht sprechen. Wir sind eine börsennotierte Gesellschaft und im Rahmen des kartellrechtlich Möglichen kann jeder an der Frankfurter Börse Aktien erwerben.
So zumindest Dr. Adrian von Hammerstein, er ist der Vorstandsvorsitzende von Kabel Deutschland. Ich bleibe thematisch bei diesem Thema Wi-Fi und WLAN, aber zuvor einen kleinen Break.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und dem Stichwort WLAN bzw. Wi-Fi seit Freitag offiziell, seit Donnerstag technisch gibt es 44 Hotspots in Berlin, vornehmlich so ein bisschen konzentriert im Raum Berlin-Mitte. Aber das soll sukzessive ausgebaut werden auf 100 Stationen. Mal sehen, wie sich das Ganze in diesem es ist auch ein Politprojekt, aber es ist vornehmlich ein Pilotprojekt entwickelt. Und die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, kann man schon so sagen, ist eigentlich das treibende Element, denn sie sucht schon länger Partner, wobei aber hören wir Dr. Hans Hege, Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg selbst.
Wobei unsere Analyse klar war, also niemand kann eine Infrastruktur dafür extra aufbauen, das ist nicht bezahlbar. Aber was geht, dass man Synergien nutzt und mit bestehenden Einrichtungen, mit dem Internetzugang. Wir haben dann Interessenbekundungsverfahren durchgeführt und Kabel Deutschland war das Unternehmen, was jetzt diese Chance genutzt hat. Und hoffentlich als Anstoß dient auch für viele andere, die dieses sich dann anschließen oder eigene Projekte machen. Und parallel dazu ist uns auch der Freifunk wichtig, also den zu stärken, weil ich denke, bei denen die Kombination kommerziell, nicht kommerziell ist nicht schlecht. Und auch dort kommen ja innovative Anstöße.
Können Sie noch rückblickend vielleicht einschätzen, warum das aus der Sicht von WLAN-hungrigen Leuten so lange gedauert hat? Was war eigentlich das Problem? Das klingt doch relativ einfach zu sagen, wir nutzen die bestehende Infrastruktur, bauen dort oben einen Hotspot auf und dann geht's los.
Also es gibt erstmal nicht viele Infrastrukturen, die im Straßenland sind. Also ich brauche ja Einrichtungen im Straßenland und wenn Sie beim letzten Versuch in Berlin, ging es ja um die Laternen. Da müssen Sie ran, müssen eine Genehmigung an der Laterne was machen zu können. Wenn sie denkmalgeschützt ist, kriegen Sie es schon mal gar nicht. Und dann brauchen Sie Internetzugang und Datenzugang. Und die Anforderungen sind ja höher geworden. Also die WLAN-Projekte der letzten Jahrzehnte waren ja eher schmalbandige Projekte. Da gab es auch noch die Vorstellung, man kann den Mobilfunk ersetzen. Das ist ja unrealistisch. Also es muss breitbandig sein. Muss letztlich aufbauen auf Geschäftsmodell für andere Netze, denn WLAN alleine trägt sich nicht. Also ich muss es sagen wir, kombinieren mit anderen und da gibt es ja nicht mehr so viele, die das machen können. Aber es ist natürlich eine Chance, wenn jemand jetzt die Infrastruktur hat, dass sich andere anschließen. Kombination zum Beispiel BVG mit den U-Bahn-Stationen und Kabel Deutschland mit dem Breitbandzugang, das würde beiden nutzen und sagen wir, das natürlich erweitern. Das können wir nicht verordnen, aber wir hoffen, dass wir jetzt mit dem Anstoß, sagen wir, dann doch erreichen, dass andere sich auch überlegen, ob sie das machen und zusätzlichen Zugang eröffnen.
Also das heißt, also die Telekom könnte ebenso gut Partner werden oder auch, ich sag mal, Vodafone?
Also Vodafone hat ja nur begrenztes Festnetz. Ich meine, die Telekom hat eigentlich ideale Ausgangsvoraussetzungen. Sie hat die ganzen Telefonzellen, die noch besser stehen als die Kabelverteiler von Kabel Deutschland. Und die Telekom betreibt ja schon Hotspots. Bloß bisher hat sie sich für ein Geschäftsmodell entschieden, dass es nur für Telekom-Kunden da ist. Wenn sie das auch öffnen würden, wäre ja schön. Also, oder wenn es auch mal Kooperationen gibt, in dem einen Stadtteil macht der und im anderen macht der das. Wir haben ja bewusst so eine unabhängige Marke entwickelt, Public Wi-Fi Berlin. Was auch sein soll in öffentlichen Gebäuden. Wir arbeiten ja dran an den Bürgerämtern, also dort, wo eben viele sind und warten müssen, dort einen Internetzugang zu eröffnen, der frei ist. Aber wir müssen immer sehen, dass dahinter auch Geschäftsmodelle stehen müssen. Kabel Deutschland bietet den Eigenkunden ein bisschen mehr. Das müssen wir akzeptieren und ist auch gut so. Also das ist Freie setzt voraus, dass ich ein anderes Modell habe. Denn kein Unternehmen schenkt uns was.
Was ist denn, wenn die Gerüchte sich bewahrheiten, dass die Eigentumsverhältnisse bei Kabel Deutschland sich ändern könnten durch Käufe? Bleibt dann der Vertrag auch unabhängig vom Eigentümer oder ist das jetzt dann doch eher so eine Zitterpartie?
Und der Vertrag ist mit Kabel Deutschland abgeschlossen. Kabel Deutschland hat die Infrastruktur. Ich meine, das ist so wie mit anderen Verträgen, die wir mit einem Unternehmen schließen. Die Eigentümeränderung würde nichts an den Verträgen ändern.
Jetzt haben wir gerade GSM-Störung, vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir das Interview beenden müssen. Vielen Dank, Dr. Hege.
Dann habe ich meine Position einfach verändert und sah dann auch Markus Beggedahl. Er ist ja bekannt durch die digitale Gesellschaft, durch den Verein, aber auch durch netzpolitik.org. Und was vielleicht nicht so bekannt ist, aber was auch hier schon natürlich Thema war, er ist Mitglied des Medienrates der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Und dazu habe ich ihn befragt.
Ja, der Medienrat hat entschieden, dass dieses experimentelle Technologieprojekt von Kabel Deutschland in Kooperation mit der MABB finanziell gefördert wird. Und wir haben aber auch gleichzeitig zugesehen, dass es eine alternative Förderung für nicht kommerzielle freie Funknetze gibt, die ebenso sehr wichtig sind für eine digitale Hauptstadt.
Was heißt das jetzt? Also auf der einen Seite gibt es Hotspots von Kabel Deutschland und die Freifunkinitiativen, die werden jetzt mit Geld gefördert oder moralisch?
Also das Problem der Freifunk-Communities ist ja, dass sie einen sehr wichtigen Beitrag zur Beseitigung der digitalen Spaltung in Berlin bilden. Aber bisher gab es immer nur Lippenbekenntnisse, also moralische Unterstützung durch die Politik. Und die MABB ist eigentlich die erste Institution in Berlin, aber auch deutschlandweit, die finanziell die Freifunk-Community fördern möchte. Dazu haben wir in den letzten Monaten einen Dialog geführt mit der Freifunk-Community, die ja als Open-Source-Community mit aus vielen unterschiedlichen Gruppen, Initiativen, Einzelpersonen besteht, um zu schauen, kann so eine finanzielle Förderung aussehen, wie macht sie Sinn. Und wir gehen jetzt mal dieses Experiment ein und evaluieren das in einem Jahr.
Aber was jetzt nochmal in Euro und Cent umgerechnet, was könnte das sein?
Also die letzte Entscheidung fällt nächste Woche. Bisher sind knapp 10% der Technologieförderung von Kabel Deutschland in der Diskussion. In diesem Rahmen wird dann auch der letztendliche Antrag wohl aussehen, rund 30.000 Euro. Diese 30.000 Euro werden jetzt von der Freifunk-Community nicht dazu verwendet, einfach mal groß Party zu machen, sondern wir haben uns dafür entschieden, eine sehr spezielle Förderung zu machen. Und zwar Freifunk-Communities sind davon abhängig, auf hohe Häuser raufzukommen, um dort Knotenpunkte zu errichten, um Netze zusammenzuführen. Nun gibt es zwar von einzelnen Verwaltungen mittlerweile das Signal, dass man auch auf die Dächer draufkommt, aber man hat ein Problem. Selbst wenn man ehrenamtlich mit der eigenen Hardware anrückt, braucht man immer noch eine Steckdose und auf öffentlichen Gebäuden natürlich auch einen zertifizierten Blitzableiter und eine Abnahme. Das kostet Geld, das kann man nicht ehrenamtlich machen. Dafür muss man einen zertifizierten Handwerker anrufen, der auch vorbeikommt, der das Ganze abnimmt und konkret diese Sache plus die Technikkosten für die Hardware an diesen Gebäuden werden von der MABB übernommen. Da sind im Moment so knapp 10, 15 Netzknoten in Berlin und in Potsdam in der Diskussion. Je nachdem, wie teuer das wird, kann man das auch erhöhen. Also wenn es günstiger ist pro Dach, dann kann man natürlich mehr im ersten Jahr fördern. Und wir lassen uns mal überraschen. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass die MABB angeboten hat, ihr Dach als öffentliche Institution zur Verfügung zu stellen und auch einen Internetzugang zu sponsern. Weil auch wenn das freie Funknetzwerk ein eigenes Netz darstellt, so sind doch sehr wichtig diese Ausgänge ins richtige Internet, damit man natürlich auch surfen kann, wie man das gewohnt ist.
Ja klar, WLAN an sich nutzt ja nichts, höchstens wenn man sich so untereinander verbinden will, aber das ist ja nicht der Sinn dieser freien Funknetze. Also Markus Beggedahl, Medienratsmitglied von der Digitalen Gesellschaft e.V. Aber jetzt kommen wir zu diesem technischen, praktischen Teil und mein Gesprächspartner von Kabel Deutschland stellt sich selbst vor.
Mein Name ist Levent Dimirös, ich bin verantwortlich für das Internet- und Telefoniegeschäft im Hause Kabel Deutschland.
Aus technischer Sicht, was mussten Sie realisieren, um die 44 Hotspots in Betrieb nehmen zu können? Also kurzum, mit welcher Infrastruktur können Sie aufwarten?
Was wir gemacht haben, ist, dass wir unsere heutige vorhandene Festnetzinfrastruktur, die wir für Highspeed-Internet nutzen, nutzen wir auch für das mobile Internet über das Wi-Fi-Netz. Wir nehmen unsere Straßenverteilerkästen, wo wir schon bereits mit 100 Mbit bei Bedarf auch mit höherer Geschwindigkeit dort vorhanden sind und binden dort die WLAN-Outdoor-Stationen ein und können dadurch die beschriebenen Reichweiten bekommen und einen Wi-Fi-Dienst mit 100 Mbit anbieten. Das ist, die Verteilerkästen sind aufgerüstet mit einer speziellen Outdoor-Wi-Fi-Technik. Die sind auch robust, auch für verschiedene Temperaturen. Und die Antennen sind optimiert für eine gute Reichweite.
Reichweite, Stichwort, wie viel Meter können Sie abdecken? Ist das kreisförmig oder keulenförmig?
Es ist eher kreisförmig, natürlich, aber ist es von Bebauung abhängig. Aber wir sagen in der Regel 150 Meter, aber dieses Pilot wird uns da vielleicht auch noch mehr Erkenntnisse bringen im Laufe der nächsten Wochen und Monaten.
Wie viele Menschen können gleichzeitig im Netz surfen?
Das haben wir eigentlich heute nicht begrenzt. Wir gehen erstmal mit einem 100 Mbit Hotspot. Bei Bedarf können wir auch die Geschwindigkeit auf 200 oder mehr erhöhen. Und diesen Pilot dient auch dazu, dass wir dort die Benutzerverhalten schauen und gucken, wie weit diese Hotspots belastet werden, mit welchen Geschwindigkeiten sie wir aufrüsten müssen, um vernünftig zu surfen. Also wir werden dort mit den Piloten dort auch einige Erkenntnisse bringen. Aber wir denken, dass wir mit den Hotspots für die Kunden mobiles Internet in Festnetzqualität anbieten können. Das ist das Wichtige, ja.
Wenn ich nun in Berlin tatsächlich das nutzen möchte, muss ich ja wissen, wo sind diese Hotspot-Zellen, die sich auf 100 bis zum Sommer ja noch ausdehnen sollen. Aber wenn ich sie zielgerichtet aufsuche und nicht durch Zufall im Café bemerke, oh, hier ist ja einer, was muss ich machen?
Das ist recht einfach. Sie haben entweder über unsere www-Seite die Hotspots zu suchen oder wir haben einen App, sogenannten App-Finder, für Pads und Smartphones erstellt. Da können Sie auch sehr bequem einfach die Hotspots suchen und die Entfernung wird Ihnen gezeigt. Es gibt sogar ein Routenmanagement, wie Sie da hinkommen.
Und irgendwie so was Optisches, so eine Kennung auf dem Fußboden oder auf dem Straßenpflaster?
Das ist jetzt gerade in Planung oder ist es geplant. Es wird jetzt in den nächsten Wochen auch kommen.
Dann habe ich also diese Applikation, um das zu orten oder habe mich durch Zufall eingewählt. Dann kommt, das habe ich selber eben gerade ausprobiert, eine Seite, wo man die Geschäftsbedingungen akzeptieren muss und dann ist man dann schon drin. Genau. Aber nun besteht natürlich die Gefahr, wenn man 30 Minuten länger surfen will, dass man sich bei Ihnen autorisieren muss oder nicht?
Wenn Sie mehr als 30 Minuten surfen möchten, wir haben derzeit dahinter das Modell noch nicht ausgebaut, wo wir die Variante mehr als 30 Minuten gerade das Programm laufen haben. Mit dem Piloten werden wir gucken und schauen, wie wir dieses Modell weiterentwickeln können. Für die Kabel-Deutschland-Kunden ist es dann vielleicht ein Tick einfacher. Sie brauchen sich nur im Portal zu registrieren und können dann unbegrenzt surfen. Aber für Nicht-Kabel-Deutschland-Kunden, in diesem Fall für die Berliner, die nicht bei Kabel-Deutschland registriert sind, haben wir zunächst diese Limitierung auf 30 Minuten.
Aber wie erkennt Ihr System, Ihr Computer, dass ich mich nicht nach 30 Minuten auslogge und dann wieder neu einlogge? Also, dass ich 24 Stunden im Netz bin bei Ihnen?
Das wird über das Endgerät, über die MAC-Adresse erkannt.
Aber nach 24 Stunden ist das dann gelöscht und dann kann ich mich wieder...
Nach 24 Stunden können Sie dann wieder die 30 Minuten.
Ja, man kann aber auch 10 Geräte mitnehmen, verschieden, und dann 10 mal 30 Minuten surfen. Das nur so als kleiner Tipp von mir. Auf Twitter kommt Medienmagazin, werden dann noch so einige Fragen beantwortet. Zum Beispiel heißt die App Hotspot Finder KD im App Store. Hotspot Finder KD, KD wie Kabel Deutschland. Die letzten Minuten des Medienmagazins soll einem berühmten Fernsehautor des Bundesdeutschen und dann auch Vereinigten Fernsehens gehören, Wolfgang Menge. Sie haben wahrscheinlich das schon gehört. Er ist am 17. Oktober im Alter von 88 Jahren verstorben. Ich konnte ihn zu seinem 80. Geburtstag für das Medienmagazin interviewen. Aber hören wir zunächst vor dem kurzen Interview einen kleinen Zusammenschnitt seiner ja dann doch sehr auffälligen Werke. Dazu gehört natürlich Alfred das Ekel, Stahlnetz, Tatort, also das war für ihn auch keine große Anstrengung. Motzki, das Millionenspiel, wo im Prinzip das Privatfernsehen vorweggenommen wurde und so weiter und so weiter. Hören wir einfach mal kurz rein.
Ludwig Kruse, stehen Sie auf, Sie sind verhaftet.
Wohl noch mal feststellen dürfen, dass wir den ganzen Schlamassel mit den Arabern nicht hätten, wenn die Juden...
Was ist, spricht da weiter?
Zollfahnder Krasin verbindet...
Bitte verbinden Sie mich mit der Kriminalpolizei.
Verehrte Zuschauer, heute lassen der Norddeutsche Rundfunk und der Westdeutsche Rundfunk nun endlich Motzki auf Sie los.
Also, ihr seid jetzt schon fast 3 Jahre lang Deutsche. Wie lange sollen das noch dauern, bis ihr alles kapiert habt?
Er ist einer der wenigen Fernsehautoren, die man auch vom Namen her kennt, Wolfgang Menge. Zu hören eben nur ein Bruchteil seiner Erfolgsserien, Stahlnetz, Ein Herz und eine Seele mit Alfred dem Ekel, der Zollfahnder Krasin für die Tatortreihe, der Vereinigungsmuffel Motzki nicht zu vergessen. Heute wird Wolfgang Menge 80. Weil er da nur im engeren Kreise feiert, habe ich zu einer Aufzeichnung gebeten. Zuerst wollte ich von ihm wissen, was seine 2002 hier im Medienmagazin angekündigte 13-teilige deutsch-jüdische Sitcom macht, in der ein blonder Mann Mitte 30 erfährt, dass seine Mutter Jüdin ist.
Der Stand ist so, dass ich die vertragsgemäß erstmal 4 Folgen einer Serie abgegeben habe beim Produzenten. Ich habe sie bezahlt bekommen. Und offenbar war das für den WDR vorgesehen. Und es hat sich bedauerlicherweise herausgestellt, dass der WDR gar keine Sendetermine hat. Die haben also das Geld rausgeschmissen. Er hat für Halbstundensendungen keine Sendeplätze.
Sind das schon mal passiert?
Nein. Also normalerweise, vor allen Dingen, weil der Mensch, der mich dazu gebracht hat, der mich gebeten hat, das zu machen, mit dem habe ich früher, der war Fernsehspielchef beim Westdeutschen Rundfunk, 30 Jahre lang, glaube ich. Und ich habe mit dem seit Jahrzehnten halt zusammengearbeitet. Und ich habe gedacht, er würde es wissen. Er hätte es vorher gewusst, dass die keine Sendeplätze haben.
Ist das aus Ihrer Sicht nur eine Ausrede? Oder ist der
WDR wirklich
so im Reformprozess, dass er nicht mehr weiß, was er
in einem Jahr sendet? Ich kann das nicht beurteilen. Es ist so, dass ich die Leute, die dafür verantwortlich sind, ich kenne den Intendanten von früher, gut, und kenne noch einen anderen ein bisschen. Aber ich habe richtig zusammengearbeitet mit Keim. Die Situation gegenüber früher hat sich insofern ja wesentlich geändert, als früher haben die Sender selbst produziert. Und jetzt produzieren irgendwelche kommerziellen Firmen, die möglicherweise in anderen Kategorien denken als die Sender. Die Sender haben natürlich Interesse daran, Qualität zu haben, als oberstes Interesse. Ich weiß es nicht.
Das ist insofern erstaunlich, weil man ja bei Ihnen eigentlich fast sicher sein kann, dass das, was Sie anpacken, auch zumindest Publikumsinteresse findet, wenn auch nicht vielleicht das Interesse der Kritik oder so, wie es in den letzten 10 Jahren vielleicht bei Motzki war, aber es wurde vom Publikum angenommen. Ich habe hier 6 Seiten aus dem Computer ausgedruckt, Stahlnetz, das Millionenspiel, Smog und so weiter und so weiter. Es sprudelte nur so aus Ihnen heraus. Da muss man ja ständig am Schreiben sein, wenn man so ein...
So schlimm ist es nicht. Das hört sich toll an, aber es ist auch ein langes Leben gewesen. Bis jetzt. Schon mal. Nicht? Und wenn Leute mit 60 aufhören und also, dann kommt nicht so viel zusammen. Aber so viel ist es ist nicht. Also ein Millionenspiel habe ich in 4 Wochen geschrieben, Ende der Unschuld habe ich 2 Jahre daran gearbeitet.
Regie Frank Beyer. Ja. War das in der Kindheit schon sichtbar?
Keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen. Also ich habe es nicht. Ich habe keine Ahnung, woher das gekommen ist.
Aber nach dem Krieg wussten Sie schnell, dass Sie journalistisch tätig sein wollen.
Nee, ich wollte es eigentlich zum Kabarett. Ich wollte Kabarett. Das hat mich interessiert, so Sachen zu schreiben. Und habe ja dann auch parallel ziemlich früh angefangen, eine kabarettähnliche Sendung im Rundfunk zu machen, die, wie ich sehr viel später erfahren habe, außerordentlich erfolgreich war. Also das habe ich immer als ich im Lokalen, im Hamburger Abendblatt gearbeitet habe, ich immer noch ein bisschen Feuilleton neben mir, heitere Sachen 2-mal im Jahr gemacht.
Aber Sie sind Journalist geworden, waren bei einer Nachrichtenagentur, aus der sich dann dpa entwickelte und sind dann auch gleich nach Asien ab.
Ja, gleich nach Asien ist es nicht übertrieben. Der erste Chefredakteur einer Zeitung, bei der ich war, das war also fast vom ersten Tag an, war das Hamburger Abendblatt. Und der Chefredakteur war der erste Asien-Korrespondent von Ullstein gewesen. 1935 war gerade aus Asien zurückgekommen und ich habe mir von ihm viel erzählen lassen aus Asien. Und da hat es angefangen, mich zu interessieren. Weniger Japan als China, aber China war ja noch nicht möglich. Und so bin ich nach Tokio gegangen. Die Anregung kam eindeutig von dem Chefredakteur.
Brecht hat sich ja auch von der asiatischen Kultur anregen lassen bei seinen Stücken.
Kleine Kreis, ja. Friedrich der Große auch gehabt. Also ich meine, das ist wirklich, denken Sie an das Teehaus. Also das ist immer gewesen. Entschuldigen Sie, dass ich unterbrochen habe.
Trotzdem ist der Menge, den wir kennen, ein anderer. Das ist der Krimi-Autor Stahlnetz, Tatort. Das ist der, der die Polit-Thriller geschrieben hat oder auch das Fernsehen im Fernsehen thematisiert hat. Wir erwähnten schon das Millionenspiel oder auch Smog.
Da habe ich mehr gemacht. Krimis habe ich weniger geschrieben.
Wahrscheinlich das populärste, wenn man mal die breite Zuschauerschaft nimmt, Alfred das Ekel, Motzki und so weiter. Sie waren immer an den aktuell politischen Themen der Zeit dran, teilweise satirisch-komödiantisch. Sie erwähnten Ihre Affinität zum Kabarett. Wie hat sich das entwickelt aus dem, der nach Asien gegangen ist und dann wieder zurückkam? Das ist ja nicht so erstmal logisch.
Nein, also die Themen, die ich fürs Fernsehen gemacht habe, die, wie Sie gesagt, aktuell sind, dürfen Sie nicht vergessen. Der Punkt, warum ich was anderes gemacht habe, dass man in dem Moment, wo ich zu irgendeinem Thema etwas schreiben möchte, dauert es 2 Jahre. Frühestens, bis es auf den Sender kommt. Da kann von Aktualität allgemeiner Art keine Rede sein.
Umso erstaunlicher, dass dann die Stoffe nicht veraltet sind.
Ja, hat mich auch manchmal überrascht. Und dass manche halten geblieben sind, nicht? Das ist schon verblüffend.
Das verblüfft Sie selbst?
Ja, natürlich. Also ich habe vor 2 Jahren, ich habe zwar immer zu Hause eine Kassette gehabt, aber ich gucke mir nie Kassetten an. Eigentlich, man hat den ganzen Schrank voller Kassetten und sagt, wenn mal irgendwas ist, wo du mal Zeit hast, guckst du die an. Habe ich nie gemacht, nichts. Aber ich habe in einer öffentlichen Vorführung Millionenspiel gesehen, da habe ich gedacht, das kann nicht gut gehen, das ist scheiße, das ist so viel, hat so viel Staub, so viel alte Dinge. Und dann habe ich das gesehen, mit Ausnahmen von ein paar Minuten oder kleine Szenen, dass das alles noch erträglich ist, hat mich sehr erstaunt, muss ich sagen, und beruhigt.
1 Million hat Bernhard Lotz in diesem Augenblick bekommen, in diesem Augenblick gewonnen unter Einsatz seines Lebens. Im Hintergrund bekommt nun auch die Köhlerbande den verdienten Preis, denn meine Damen und Herren, was wäre eine Jagd ohne Jäger?
Das Millionenspiel eben zu hören gewesen, Dieter Thomas Heck in einer tragenden Rolle. Und da wir uns bereits im Podcast Bonustrack befinden, hören Sie hier den 2. Teil des Interviews mit Wolfgang Menge. eingeleitet durch seine Gastgeberrolle bei der Talkshow 3 nach 9.
Der längste Vibrator der Welt, 30 cm lang, 25 Mark. Jetzt kommt der nächste, der heißt Riesenvibrator, ist nur 23,5 cm lang, kostet 34 Mark.
Der hat eine andere Schaltung.
Wolfgang Menge als Gastgeber der Talkshow 3 nach 9, hier eben mit Beate Use. Er hat das Format Talkshow mit aus der Taufe gehoben, zuerst an einer Sendung in Stuttgart getestet, bei Radio Bremen dann erfolgreich aufgelegt und beim SFB und der Sendung Leute fortgesetzt. Für mich war er immer derjenige, der nicht den Wissenden herauskehrte, sondern den Naiven spielte, um seinen Gästen Dinge zu entlocken, die sie vielleicht so vor einer Fernsehkamera nicht sagen würden.
Das sehe ich etwas anders. Richtig ist, dass ich das eigentlich nie machen wollte. Ich hatte gemeinsam mit Dieter Erchel haben wir uns das ausgedacht, der Redakteur war. Und die hatten weder bei der Ursendung in Stuttgart noch später in Bremen hatten die Geld, um sich Moderatoren zu leisten. Und damit ich die Sendung mal probieren wollte, weil das hängt mit das, was ich Ihnen eben gesagt habe, mit den zwei Jahren Vorlauf, bis was kommt. Ich wollte schon zu den täglichen Kram meinen Senf dazugeben und da bot sich diese Chance. Aber ich war persönlich, ich habe mir das wenig zugetraut, dass ich das kann, dass ich es mal können würde. Nur von Schüchternheit kann gar keine Rede sein. Nee,
Naivität habe ich gesagt.
Was?
Naivität, gespielte Naivität.
Also die gespielte, nein, das kann sein, aber das hängt damit zusammen, dass ich damals gedacht habe, dass man jemanden einlädt für eine Talkshow, weil man von ihm irgendwas erfahren will, was man weiß, sonst hätte man ihn ja nicht eingeladen. Und dass es jetzt drauf ankommt, diese Person dazu zu bringen, dass er das erzählt, weshalb er eingeladen war. Und da gehört sicher Naivität, gespielte Naivität dazu, um das rauszusehen. Das machen Sie doch eigentlich ähnlich manchmal.
Sie haben vorhin selber das hohe Alter angesprochen, das es möglich gemacht hat, dass Sie so produktiv sein konnten. Haben Sie da für sich speziell eine Lebensform entwickelt, um möglichst energieeffizient zu sein, sich gesund zu erhalten, gedanklich fit zu halten?
Also ich mache etwas, wozu mich Ledig Rowohlt mal gebracht hat, also vor Jahrzehnten. Und das ist aber auch das Einzige. Ich mache Gymnastik. Jeden Morgen 5 Minuten, aber nichts Anstrengendes. Das Einzige, was anstrengend war, weil ich habe jetzt also eine neue. Angefangen hat das mit einem Buch, was der Robert gemacht hat, Canadian Air Force Gymnastik. Und da habe ich so ganz brav habe ich das gemacht. Und nach 14 Tagen rief er mich an und sagte: Na, machst du noch Gymnastik? Ich sage: Ja, immer noch. Und sagte: Wo bist du? Auf welcher Stufe? Ich sage: Na, die ersten 4 Wochen soll man auf Stufe 1 sein. Ja, sagt er, das habe ich wohl. Ich bin auf Stufe 4 gewesen. Ich sage, wieso gewesen? Ich rufe dich aus dem Krankenhaus an. Und da habe ich gesagt, man muss das vorsichtig und sanft machen. Und dazu möchte ich die Gelegenheit ergreifen, eine meiner wahrscheinlich die einzige Lieblingssendung aus der DDR, fand ich immer DDR, Medizin nach Noten, habe ich auf Band aufgenommen, weil ich nicht immer um die Zeit, wo die da turnen, auch turnen wollte. Ich mache das ganz früh. Ich fand das eine ganz hervorragende Sendung. Und ich will Ihnen sagen, warum. Wenn Sie das im Westen angesehen haben, diese Gymnastikübung, diese gestylten 6, 8 Personen, dann hat man nur angewidert weggeguckt. Und wie die das gemacht haben, in der Turnhalle, auf dem Kasten heißt das Ding, glaube ich nicht, sondern es war in der Turnhalle, da hat man die waren angezogen, wie normal man sich bei so einer Sache anziehen würde. Es war immer anregend, das die Übung mitzumachen. Ich habe das jahrelang gemacht.
Ich habe die falsche Sendung abgesetzt.
Ich
hoffe, die Bänder existieren noch.
Ein Teil, ich muss zugeben, es existiert nur ein Band, habe ich, glaube ich, noch. Die anderen habe ich gelöscht, weil ich ja nicht mehr, ich habe jetzt eine andere Gymnastik.
Ich hoffe insofern, dass die Bänder noch existieren, dass Sie Ihr Projekt, die jüdische Sitcom, durchsetzen können. Ja. Mit der Energie von Medizin nach Noten einer Sendung des DDR-Fernsehens. Wenn das nicht die deutsch-deutsche Vereinigung besser symbolisiert. Ich bedanke mich recht herzlich. Wolfgang Menge.
Dankeschön.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wolfgang Menge in einer Aufnahme vom Medienmagazin des 10. April 2004. Aus Platzgründen in der Medienmagazin-Ausgabe vom 20.10.2012 nicht zu hören gewesen, ein Interview mit Christoph Käse von der Axel Springer AG, denn die Axel Springer AG suchte in dieser Woche zum zweiten Mal Geschäftsmodelle und Unternehmer der Zukunft und nicht etwa nur im Bereich Zeitung oder Zeitschriften. Deswegen meine erste Frage an Christoph Käse, ob er denn glaube, dass die Zeitung bereits tot sei.
Nein, die Zeitung ist nicht tot, aber neben der Zeitung entsteht etwas aufregend Neues, das Internet. Und wir interessieren uns sehr dafür, wie die Geschäftsmodelle der Zukunft aussehen, aber auch und vor allen Dingen dafür, wer die Unternehmer der Zukunft sind. Deswegen veranstalten wir heute diesen Unternehmertag.
Sie haben selber ein paar Beispiele genannt in einer Podiumsdiskussion, was Sie interessiert. Was ist es? Wo stochern Sie? Also gibt es da ein Raster, ein Filter, was für Sie interessant ist? Oder gucken Sie erstmal alles an, was möglicherweise eine Zukunftstechnologie ist?
Ich glaube, die wichtigste Frage, die man sich unternehmerisch immer stellen muss, ist, welche Bedürfnisse von Kunden sind heute noch nicht befriedigt? Da kann man auch auf sich selber schauen und sich fragen, was hätte man eigentlich ganz gerne selber? Und ich hatte vorhin zwei Beispiele genannt, um mal eines zu nennen. Man lebt dann in einer Stadt und interessiert sich natürlich für alles, was in der Stadt passiert. Aber ganz besonders interessiert man sich für das, was in seinem Viertel, in seinem Block, in seiner Straße passiert. Darüber können klassische Medien aber nicht berichten, weil es einfach völlig unfinanzierbar ist, Redakteure einzustellen, nur um eine einzige Straße, ein einziges Unterviertel einer Stadt abzudecken, journalistisch. Da wäre es spannend, keiner kennt die Lösung, aber irgendein Geschäftsmodell zu finden, das Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Menschen, die ein Interesse, aus welchem Grund auch immer, finanzielles Interesse, aber vielleicht vom Thema her getrieben, daran haben, über genau diesen Block, diese Straße zu berichten. Werbekunden, die ihr Geschäft in dieser Straße haben, die Bäckerei, das Kaufhaus, die dort Werbung schalten würden und Leute, die es lesen möchten, weil es in ihrer unmittelbaren Nähe stattfindet. Völlig ungelöstes wirtschaftliches Problem. Aber meine Prognose ist als Optimist, dass irgendwann wird jemand mit genau der Idee kommen, die man braucht, um dieses Problem zu lösen. Und ob wir das sind, weiß ich nicht, aber zumindest stellen wir uns die Frage.
Was muss denn passieren, damit Sie also solch ein Geschäftsmodell dann integrieren in die Axel Springer AG? Ich kann mich erinnern, Ihr Vorstandsvorsitzender Dr. Matthias Döpfner hatte mal zu den Medientagen in München verschiedene Beispiele aufgezählt, also sei es Nokia, die früher Gummistiefel hergestellt haben, dass man möglicherweise vielleicht Axel Springer irgendwann nicht mehr nur mit Zeitungen in Verbindung bringt, sondern auch gerade mit solchen Geschichten.
Das kann sein, das ist ja auch heute schon so. Wer weiß schon, dass wir die größte Preisvergleichsmaschine in Deutschland, Idealo, mehrheitlich besitzen. Idealo ist ein fester Bestandteil von Springer geworden, auch wenn es unter einem ganz eigenen Namen auftritt, eine ganz eigene Firma hat. Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste sind die Menschen, die es machen und nicht nur die Einzelnen, sondern die Teams, die sich bilden. Keine Firma ist erfolgreich, wenn ein Einzelgänger versucht, alles zu machen, sondern es müssen sich Teams von 3, 4, 5 Leuten finden, die den Kern eines Projektes darstellen. Die Idee ist immer einfach gewonnen, aber diese Idee in die Tat umzusetzen, im Markt zu etablieren, technisch zu lösen, das ist die wirkliche Herausforderung. Wann würden wir einsteigen, wenn wir das Gefühl haben, dass ein Team, das wirklich gut aufeinander abgestimmt ist und wirklich was drauf hat, ein spannendes Produkt auf die Beine stellt und damit erste Markterfolge hat? Wir gehören nicht zu denjenigen, die noch vor den ersten Markterfolgen investieren. Wir steigen eher ein, wenn der Markt schon bewiesen hat, dass dieses Modell funktioniert. Und dann sind wir, glaube ich, schon sagen zu können, Experten darin, diesen jungen Firmen beim weiteren Wachstum zu helfen. Das können wir gut.
Welche Funktion hat dieser Tag heute? Ist das nur so eine Interessensbörse oder suchen Sie schon Talente oder hoffnungsvolle Firmen und sagen, die wollen wir an uns binden exklusiv?
Richtig, wir suchen Gründer. Wir versuchen, Kontakte herzustellen. Wir machen das zum zweiten Mal. Und schon aus dem ersten Mal sind wirklich ganz interessante Projekte herausgekommen, an denen wir auch arbeiten. Natürlich nicht jedes Projekt, aber doch eine kleine Gruppe von wirklich spannenden Sachen, an denen wir arbeiten. Und das wird dieses Jahr hoffentlich genauso sein, vermutlich genauso sein. Das wird aber bestimmt nicht das letzte Mal sein, das wir machen. Immer mehr Menschen sprechen nicht ganz ohne Recht davon, dass Berlin zu einer Art europäischem Silicon Valley wird. Es ist noch ein hinkender Vergleich, gar keine Frage, weil die Dimensionen noch völlig andere sind. Aber wenn man sich die Dynamik, die Leidenschaft, die technische Intelligenz, den unternehmerischen Mut anschaut, der heute schon in Berlin vorhanden ist, da lacht einem das Herz.
Aber der Bild-Chefredakteur ist erstmal in Silicon Valley gefahren, um dort zu lernen, um das hier nach Berlin zu bringen? Oder was war die eigentliche Absicht? Wissen Sie da mehr?
Nein, das ist genauso, wie Sie das gesagt haben. Kai Diekmann als Bild-Chefredakteur ist mit zwei anderen Kollegen, unserem obersten Vermarktungschef Peter Württemberger und Martin Sinner, einer der Gründer von Idealo, für ein halbes Jahr, ein bisschen länger in Kalifornien, um sich dort umzuhören, um dort genau diese disruptiven, sagt man, unterbrechenden Geschäftsmodelle zu finden, die unser Leben, unsere Branche, unser Geschäft in Zukunft beeinflussen werden. Wir dürfen uns nicht täuschen, was Berlin angeht. Berlin, das europäische Silicon Valley, das ist eine Metapher. Das ist noch nicht die Wahrheit. Das ist ein ziemlich weit hergeholter Vergleich. Unter den europäischen Städten ist Berlin im Augenblick wahrscheinlich am weitesten neben London. Aber es ist noch meilenweit Dimensionen, Potenzen hinter dem, was in Kalifornien stattfindet. Das heißt, wenn wir uns in Berlin engagieren, so etwas wie heute machen, dann heißt es natürlich nicht, dass wir uns in Kalifornien nicht umschauen sollten. Wir müssen beides tun. Und was wir sicherlich auch leisten können, ist, dass wir eine gewisse Brücke herstellen, eine zusätzliche Brücke zwischen Kalifornien und Berlin. Und da gibt es schon regen Austausch zwischen beiden Regionen. Und es gibt Investoren aus Amerika, die hier investieren. Es gibt Unternehmen wie auch wir, die im Silicon Valley investieren. Da kann was draus werden, aus der Verbindung dieser beiden Epizentren.
Was können Sie denn bieten als Unternehmen? Ich kann mir vorstellen, so eine große Gesellschaft, so eine große Company, so ein großes Unternehmen wie Sie verschreckt natürlich auch so kleine Einheiten, die tatsächlich in der Garage experimentieren. Wie können Sie diese Angst nehmen, dass die Handlungsfreiheit und auch das Geld möglicherweise, was Sie dann im Hintergrund haben, das bestimmt, was diese Unternehmen dann machen? Also diese gefühlte Unabhängigkeit, die man in der Garage hat mit der Pizzaschachtel auf den Knien, dass die verloren gehen könnte.
Das stellen wir ja bei den vielen, vielen Internetfirmen, an denen wir heute schon beteiligt sind, unter Beweis. Das ist auch Teil unseres Rufes geworden, dass wir Unternehmen, an denen wir uns beteiligen, an denen wir Mehrheiten erwerben, große Freiräume lassen, sehr, sehr große Freiräume. Und das wissen die zu schätzen. Was bringen wir mit? Wir bringen neben dem Geld zwei wichtige Faktoren mit. Das eine ist, wir bringen unternehmerisches Verständnis und Know-how mit. Wir machen das nicht zum ersten Mal. Die meisten Gründer machen es zum ersten Mal. Die erfahrensten Gründer machen das zum zweiten oder dritten Mal. Aber wir können in diesem Prozess etwas Konstruktives reingeben. Wir können Fehler vermeiden helfen, die man nicht mehr machen muss. Das Zweite ist, dass wir beim, man sagt neudeutsch, beim Skalieren helfen, beim Wachsen helfen. Wir helfen dabei, aus guten Anfangserfolgen einen richtigen Durchbruch zu machen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern international. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Eine Berliner Firma, an der wir uns im vergangenen Jahr beteiligt haben, heißt Kaufda. Was machen die? Die digitalisieren Kaufhausprospekte, Warenhausprospekte, die in Zeitungen liegen, und machen sie online verfügbar und werden von den Herausgebern Saturn, Mediamarkt, Lidl bezahlt dafür, dass Leute draufklicken. Und diese Form der Kommunikation funktioniert aus Sicht der Werbekunden ganz außerordentlich gut, weil wenn Leute da draufklicken, weil sie wissen wollen, welche Sonderangebote gibt es heute bei Saturn, dann sind sie eher auch geneigt, tatsächlich dahin zu gehen. Dieses Geschäftsmodell ist in Deutschland wirklich erfolgreich. Und mit uns gemeinsam, aber einem tollen Team bei Kaufda, ist jetzt internationales Wachstum in Vorbereitung. Einen Schritt nach Frankreich haben wir gemacht, weiteres ist in Überlegung. Das ist etwas, was wir beitragen können, da helfen wir, und nachweislich entwickeln sich Firmen, die bei uns in den Verbund hineingekommen sind, besser, als wenn sie es alleine machen, und vielleicht auch besser, sicher besser als anderswo.
Geben Sie uns noch ein klein bisschen ein Gefühl für Journalismus der Zukunft. Sehen Sie da irgendwelche, ich sag mal auch Geschäftsmodelle, das klingt immer so ein bisschen negativ, aber Qualitätsjournalismus muss ja auch bezahlt werden. Sehen Sie da irgendetwas Neues am Horizont, wo Sie sagen, da müssen wir dabei sein, außer jetzt beim iPad und so weiter, aber das ist ja schon eigentlich alt.
Ja, iPad ist ja nur eine Verbreitungstechnologie. Also das ist natürlich für uns die richtig spannende Frage. Wie kann und wie sieht Journalismus in Zukunft aus? Wie kann man damit Geld verdienen? Und da stehen wir erst ganz, ganz am Anfang der Entwicklung. Da sind wir Optimisten. Wir sind fest davon überzeugt, auch ich persönlich brenne von der Idee und der Überzeugung, dass wir vor einer wirklich aufregenden Zukunft des Journalismus im Internet stehen. Und zwar auf Arten und Weisen, wie wir sie heute noch nicht leben. Wir sind jetzt schon erfolgreich mit Welt, Bild, Computerbild, Autobild, mit sehr großen Reichweiten. Reichweiten, die oft größer sind als bei den gedruckten Zeitungen und Zeitschriften. Aber es ist noch so viel Innovation möglich. Es ist so viel Aufregendes möglich im Internet. Fast ist es verwunderlich, dass so viele Menschen noch denken, im Internet, da wird sich Journalismus nicht lohnen. Das Einzige, was du machen kannst, ist aggregieren, fremder Leute Inhalte zusammenstellen und irgendwie weiterverkaufen. Nein, auch mit guten Inhalten kann man viel erreichen. Und da lohnt sich der Blick auf die Vereinigten Staaten, weil da sind journalistisch interessante Projekte gestartet worden, die einem das Herz höher schlagen lassen. Und es wäre einfach toll, wenn man sowas vielleicht auch aus dem Kreise derjenigen, die heute hier sind, für Deutschland erreichen könnte.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anstellung zu ehren.